Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. In dieser Folge sitze ich wieder mit Denise zusammen und wir haben uns das Thema Blasenentzündung bei der Katze rausgesucht. Denise, um mal vorab zu fragen, hast du auch öfter mit dem Thema zu tun bei dir in den Beratungen?
Definitiv. Das ist ein Thema, was ganz, ganz oft in der Verhaltenstherapie vorkommt, weil da einfach sehr, sehr viele Katzen mit Unsauberkeit vorstellig werden, also die außerhalb vom Katzenklo Urin irgendwo absetzen. Und da ist natürlich das Thema Blasenentzündung einer der Hauptgründe für.
Ja, für mich ist das auch irgendwie so ein bisschen so ein Klassiker-Thema, was sozusagen unsere beider Expertisen überschneidet, weil eigentlich die Verhaltenstherapie immer auch in die Therapie der Blasenentzündung mit reinspielt und in den allermeisten Fällen die Ernährung auch. Und wenn ich so einen Katzenpatienten annehme, habe ich gleich in meinem Hinterkopf, okay, Verhalten muss auch noch mit angeschaut werden. Aber fangen wir super gerne mal vorne an und überlegen erstmal, was könnten Symptome sein. Also eben, wie du gerade schon gesagt hast, der Klassiker ist so, die Katze ist unsauber in Bezug auf den Urinabsatz. Dann gibt es aber natürlich auch so ganz offenkundige Veränderungen in Bezug auf den Harnabsatz, sei es jetzt blutiger Urin, bräunlicher Urin, übel stinkender Urin. Manchmal, wenn die Katzen auf Fliesen Urin absetzen, merkt man auch, dass der so grießig ist, wenn da Harnkristalle drin sind in größerer Menge. Der Urin kann schaumig sein. Und natürlich tut so eine Blasenentzündung auch oft weh. Das heißt, wir beobachten bei den Katzen häufig eine zusammengekauerte Haltung, also eine Schmerzhaltung und auch ein Schmerzgesicht. Wenn dir der Begriff Schmerzgesicht noch nicht so viel sagt, dann mach dich einmal schlau in Bezug auf den Feline Grimace Scale. Daran kann man das beurteilen, ob die Katze schmerzhaft ist oder nicht. Und das haben wir in den anderen Folgen ja auch häufiger schon mal thematisiert. Dann kann es auch sein, dass die Katze anfängt, sich den Bauch kahl zu lecken, einfach weil sie so ein unangenehmes Gefühl hat in der Blase. Und natürlich kommt es auch zu einem veränderten Harnabsatzverhalten im Sinne von, sie geht häufiger als normal auf das Klo, sie setzt extrem große Urinmengen ab oder auch nur sehr wenig oder manchmal sogar gar keinen Harnabsatz. Und das ist unbedingt zu beachten, dass wenn deine Katze, wenn du wirklich beobachtest, dass sie keinen Urin absetzen kann, ist es immer ein Notfall, der umgehend medizinisch abgeklärt werden muss. Dann ploppt oft einmal die Frage auf, naja, wie viel ist denn normal an Urinabsatz? Ich würde jetzt mal so bei den Daumen gepeilt sagen, dass so 2 bis 3 Pipi-Bollen pro Katze pro 24 Stunden so der Durchschnitt sind. Es kommt aber natürlich auch auf individuelle Faktoren an. Und deswegen kann es sehr sinnvoll sein, wenn du die Katzen plus sauber machst, mal zu zählen, wie viel denn so im Klo drin ist. Und dann kriegst du so ein bisschen Gefühl dafür, ob das auf einmal mehr oder weniger ist als normal.
Und gerade weil diese ganzen sichtbaren Veränderungen am rund um den Urinabsatz ebenso wertvoll sind, mag ich auch diese elektrischen Katzenklos überhaupt nicht. Also nicht nur deswegen, ich mag die noch aus mehr Gründen nicht, aus Verhaltenssicht. Aber das ist nochmal so ein Faktor, dass bei diesen ganzen elektrischen Katzenklos, die quasi sich von selber sauber machen, damit man als Mensch jetzt nicht wirklich die Ausscheidung selber wegräumen muss, da fällt das eben alles weg, dass wir sehen, wie oft die Katze Kot und Urin absetzt, wie genau das Ganze aussieht. Und das ist einfach so wertvoll und gibt so viel aussagekräftige Informationen über den Gesundheitszustand der Katze. Deswegen bitte, bitte, Klos selber sauber machen, reingucken, wie sieht der Urin, wie sieht der Kot von der Katze aus und dabei Auffälligkeiten eben immer aufmerksam werden. Jetzt hat ja Rebecca gerade schon ganz viel über die, ich sag mal, Standardsymptome der Blasenentzündung erzählt. Es gibt aber noch ein bisschen andere Symptome, die nicht ganz so auffällig sind. Zum einen, das ist dann schon wieder relativ auffällig und das ist so der Klassiker in der Verhaltenstherapie, der Harnabsatz an ungewöhnlichen Orten, also die Unsauberkeit, wo die Katze dann eben Urin nicht im Klo absetzt, sondern auf dem Badvorleger, im Bett, auf dem Sofa, auf der Küchentheke, wo auch immer. Oft auch in der Dusche, Badewanne, irgendwo bei Abflüssen. Das ist auch manchmal so eine Sache, die ja, länger ein bisschen geduldet wird, weil es ist ja dann sauber und leicht wegzumachen. Ist aber trotzdem starkes Alarmsignal, weil die Katze soll bitte schon wirklich in ihrer Katzentoilette Kot und Urin absetzen und nicht irgendwo außerhalb, wo sie kein normales Ausscheidungsverhalten zeigen kann. Wir haben aber auch noch ein bisschen subtilere Anzeichen, wie zum Beispiel das Vokalisieren, also das Miauen rund um den Harnabsatz. Das heißt, wenn die Katze beim Harnabsatz oder davor oder auch danach deutlich miaut oder so ein bisschen jammerig, manchmal ist es auch leise, das ist je nach Katze ein bisschen unterschiedlich, aber wenn sie da quasi wirklich sagt durch Miauen, dass irgendwas nicht passt, ist auch das nochmal so ein Alarmsignal. Es gibt auch die Katzen, die machen einfach so ein kleines Ankündigungsmiau, miauen vorher, bevor sie aufs Klo gehen, einmal kurz, um mitzuteilen, so, ich gehe jetzt aufs Klo, so nach dem Motto. Aber wenn man bei der eigenen Katze gut hinhört, dann hört man auch den Unterschied, dass dieses Ankündigungsmiau, was manche Katzen machen, das klingt anders als ein Aua, es tut weh, Miau. Also da bitte immer hellhörig werden, wenn die Katze rund um den Toilettengang miaut, da irgendwelche Auffälligkeiten zeigt. Das kann auch noch ein Anzeichen dafür sein, dass es weh tut. Auch wenn die Katze zum Katzenklo geht, guckt, vielleicht ein bisschen buddelt und wieder weggeht, ohne Urin abzusetzen, ist auch ein ganz tolles Warnsignal, weil es oft daran liegt, sie müsste eigentlich Urin absetzen oder auch mal Kot absetzen, aber entscheidet sich dann dagegen, weil es eben schon ein paar Mal wehgetan hat oder weil der Urinabsatz oder auch der Kotabsatz in anderen Zusammenhängen einfach wehtut. Gerade bei Katern kommt es teilweise auch vor, dass die vermehrt masturbieren, wenn sie gerade Blasenthematiken haben. Also an sich ist Masturbationsverhalten bei Katern jetzt keine Verhaltensauffälligkeit, sondern Normalverhalten. Aber wenn der Kater das normalerweise nie macht und dann vermehrt anfängt, zum Beispiel an anderen Katzen oder Kissen, Plüschtieren, sonst was aufzureiten und so ruckartige Bewegungen mit dem hinteren Teil des Körpers zu machen, kann das auch mal ein Zeichen für eine Auffälligkeit im Harntrakt sein. Manche Katzen zeigen auch dieses Rolling Skin, also so eine Rollbewegung der Haut über den Rücken, gerade so nach dem Toilettengang, manchmal auch in anderen Situationen. Das ist auch eher so ein allgemeines Symptom für, ja, kann Erregungszustände durch Erregungszustände ausgelöst sein, aber eben auch durch Schmerzen, wird auch bei Schmerzen im Bereich des Harntrakts öfter mal gezeigt. Und an sich ist halt jede Verhaltensveränderung, also wenn die Katze auf einmal aggressiver ist als sonst, wenn sie sich zurückzieht, wenn sie depressiv wirkt, also alle Verhaltensänderungen können eben auf Schmerzen hinweisen und oft sind diese Schmerzen dann eben auch wirklich im Bereich des Harntrakts gelagert. Und da nochmal, wer selber schon mal eine Blasenentzündung hatte, der weiß, wie das weh tut. Also es tut wirklich, wirklich weh. Und das heißt, das dürfen wir auch wirklich ernst nehmen, dass es für die Katzen nicht wirklich angenehm ist, sondern dass sie da auch echt Hilfe brauchen. Was auch sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass die Katze quasi zum Beispiel unsauber ist, Auffälligkeiten rund um den Toilettengang zeigt. Dann bekommt sie eine bessere Klosituation, neues Katzenklo. Ein paar Tage ist es besser und dann wird es wieder schlechter. Da ist es auch oft ein Hinweis darauf, dass da eine körperliche Ursache zugrunde liegt und sie quasi erstmal, hey, ich habe ein neues Klo, ich kann wieder mein Klo benutzen. Und dann tut es halt doch wieder ein paar Mal weh beim Toilettengang und dann benutzt sie es auch wieder nicht mehr. Das heißt, auch bei solchen Thematiken bitte immer sehr an gesundheitliche Gründe denken. Und das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich eine unsaubere Katze vorgestellt bekomme oder eine, die andere Auffälligkeiten in die Richtung hat, wie wir gerade schon jetzt besprochen hatten, immer, immer erstmal eine tierärztliche Diagnostik in der Haustierarztpraxis empfehle, weil das einfach super wichtig ist. Rebecca, magst du mal erzählen, was man da eben alles diagnostisch macht?
Genau, also tatsächlich ist die Abklärung bei so auffälligem Harnabsatzverhalten relativ umfangreich. Das heißt, logischerweise machst du erstmal einen Termin in der Haustierarztpraxis und die Katze wird allgemein untersucht. Das heißt, die KollegInnen vor Ort checken die Katze von vorne bis hinten einmal durch im Standarduntersuchungsgang. Dann sollte auf jeden Fall Blut untersucht werden und Urin untersucht werden und eventuell auch nochmal genauer hingeschaut werden in Richtung Orthopädie. Also ist vielleicht der Rücken schmerzhaft oder irgendwas sozusagen, was den Besuch des Katzenklos schmerzhaft gestalten könnte. Das Thema Urinuntersuchung ist was, was wir auf jeden Fall auch nochmal genauer uns anschauen dürfen, weil da natürlich auch unterschiedliche Parameter gemessen werden kann, beziehungsweise alleine schon unterschieden wird, ne, wird der Urin aufgefangen, also machst du so eine Perlstreu ins Katzenklo und saugst es dann auf oder wird wirklich frisch in der Haustierarztpraxis unter Ultraschallkontrolle der Harn entnommen, das nennt man dann Zystozentese-Harn. Genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was du gerne angeschaut hättest bei deinen Patienten, Denise.
Super gern, weil gerade die Urinuntersuchung ist einfach so, so wichtig. Und gerade wenn wir schon Verdacht auf eine Blasenentzündung haben, dann halt eben. Rebecca hat es jetzt gerade schon gesagt, es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, wie man an den Urin rankommt. Das ist beim Hund oft ein bisschen leichter, weil da kann man den halt draußen einfach auffangen. Aber es geht bei der Katze auch. Eben entweder über diese, ja, das sind so spezielle Perlstreus, die Rebecca gerade ja schon kurz angesprochen hatte, aus denen man das dann abpipettieren kann. Und die Variante von, man piekst sozusagen in der Haustierarztpraxis einmal kurz mit einer Spritze in die Blase rein und entnimmt dann Urin direkt frisch aus der Blase. Das ist auch eine super gute Option, wo der Urin dann auch wirklich steril gewonnen werden kann. Das heißt, mit diesem Urin können wir dann ganz unterschiedliche Sachen untersuchen, um zu sehen, was denn tatsächlich in der Blase los ist. Da wird zum ersten einmal mit einem Teststreifen geguckt, wie ist denn der pH-Wert und noch ein paar andere Parameter bestimmt. Und das ist aber noch nicht alles, sondern man kann mit dem Urin auch ganz wichtige Informationen über die Nierenfunktion bekommen. Zum einen mit dem sogenannten UPC-Wert, also dem Urine Protein Creatinine Ratio. Das heißt, da wird quasi schon mal geguckt, wie ist denn die Nierenfunktion, wie viel Protein wird denn mit dem Urin ausgeschieden. Und dann wird noch mit einem Refraktometer, heißt das, geguckt, wie ist denn der Urin konzentriert? Also wie gut arbeitet denn die Niere tatsächlich?
Genau, das, was man da bestimmt, ist das sogenannte spezifische Gewicht. Und jemand, der sich schon mal aufmerksam so ein Teststreifen angeschaut hat, wird vielleicht sehen, dass es da auch einen Punkt gibt für das spezifische Gewicht. Dieses Feld abzugleichen ist bei unseren Haustieren aber tatsächlich nicht aussagekräftig. Und ich habe mir das so eindrücklich gemerkt, weil mein Professor an der Uni für Internistik damals immer gesagt hat, wenn er einen von uns Studenten erwischt, der irgendwann mal das spezifische Gewicht mit diesen Teststreifen bestimmt, dann kommt er vorbei und schlägt uns mit dem Refraktometer. Also das muss tatsächlich gesondert einmal angeguckt werden. Entweder haben die KollegInnen vor Ort so ein Refraktometer da oder das können auch sonst die Labore machen.
Das ist eine super Eselsbrücke, die merke ich mir auch sehr gerne, gefällt mir gut. Und wir können aber sogar noch mehr im Urin uns angucken, nämlich das Sediment, also quasi wirklich unter dem Mikroskop in dem Urin zu gucken, was ist denn da drinnen? Was sind da für Zellen drin? Sind da Blutzellen? Sind da vielleicht auch wirklich schon Kristalle zu sehen, die da zusätzlich noch in dem Urin mit rumschwimmen und da eigentlich nicht reingehören? Und damit ist immer noch nicht genug, sondern zusätzlich können wir auch noch eine bakteriologische Untersuchung machen. Das geht natürlich nur mit direkt steril aus der Blase gewonnenen Urin, damit da eben keine Umgebungskontaminanten drin sind. Und da wird dann auch nochmal geguckt, sind denn irgendwelche Bakterien in dem Urin drin, die da nicht reingehören.
Ganz wichtig, diese klassischen Bakterien-Harnwegsinfektionen, die Frauen kennen, die wir aber auch beim Hund häufiger sehen, sind nicht so häufig bei den Katzen. Das heißt, wenn man Hinweis hat auf eine Blaseninfektion, macht es hier auf keinen Fall Sinn, pauschal irgendwie einfach mal ein Antibiotikum zu verschreiben, sondern wirklich nur, wenn in der bakteriologischen Urinuntersuchung auch Keime nachgewiesen werden. Und dann können die Labore natürlich auch direkt schauen, welches Antibiotikum zur Therapie geeignet ist. Es geht aber noch weiter in der Abklärung. Im Idealfall geht die Katze noch mal in die Bildgebung, also für einen Ultraschall der Blase oder das Röntgen. Das hat was damit zu tun, dass man in diesen Urinproben manchmal ja Harnkristalle drin hat, auch wenn davon in größerer Menge in der Blase sind. Manchmal aber auch, gerade wenn wir Harnsteine haben, nicht zwangsläufig diese Kristalle sind in den Blutproben. Das heißt, einmal mit der Bildgebung nachzuschauen, gibt es da Veränderungen im Bereich der Blase, beziehungsweise ist da sehr viel Grieß drin, das sind eben kleinere Fragmente von so Harnsteinen oder wirklich schon große Steine, macht total Sinn. Und eben die Varianten, die man dafür hat, ist das Ultraschall oder auch das Röntgen, wobei wir im Hinterkopf behalten dürfen, dass nicht jede Art von Blasenstein im Röntgen auch immer sichtbar ist. Genau, es leitet eigentlich schon ganz gut passend über zu dem Thema Ursachen für Harnabsatzprobleme bei der Katze. Wir hatten jetzt gerade schon, ne, dass Bakterieninfektionen möglich sind, aber eben bei den Katzen nicht so häufig. Dann, was ein sehr klassisches Thema ist, sind die Harnkristalle oder eben, wenn es größere Fragmente werden, auch die Harnsteine. Und die können an ganz unterschiedlichen Stellen sitzen. Also die können typisch sein in der Blase, aber auch in der Niere oder im Harnleiter oder nachher auch, wenn sie weiter ausgeschieden werden, tatsächlich in die Harnröhre gelangen. Und von diesen Harnkristallen oder Harnsteinen gibt es unterschiedliche, die sich quasi in Bezug auf die chemische Zusammensetzung unterscheiden. Und das, was wir am häufigsten bei den Katzen sehen, sind sogenannte Struvite, aber auch Calciumoxalate. Und alles andere ist bei der Katze eher exotisch. Also es gibt noch Uratsteine oder Kristalle, Zysteinsteine oder Kristalle oder die sogenannten Calciumphosphate. Das sind dann eher ja, die Exoten bei diesen Kandidaten.
Genau, und dann haben wir auch noch die Blasenentzündungen, wo weder Bakterien noch irgendwelche Harnsteine, Kristalle beteiligt sind, nämlich die sogenannte feline idiopathische Zystitis. Die wird auch oft als FIC, also ja, feline idiopathic Cystitis, abgekürzt. Das ist dann das, was gerade für mich in der Verhaltenstherapie sehr relevant ist, weil die schon sehr im Verdacht stehen, dass es da auch eine Stressbeteiligung gibt. Und auch bei den Struvitsteinen darf man auch immer an Stressfaktoren zusätzlich denken, weil einfach Stress auch nochmal ja, den pH-Wert mit beeinflussen kann im Urin und damit quasi ja auch durch chronische Dauerentzündungen und so weiter die Wahrscheinlichkeit dafür steigert, dass sich da quasi auch andere Steine bilden können, in erster Linie eben die Struvitsteine. Das heißt, gerade bei den idiopathischen Zystitis und bei Struvitzystitiden gehört meiner Meinung nach schon auch immer ein sehr genauer Blick auf Verhalten und psychische Themen in der Behandlung mit dazu. Und damit sind wir auch schon bei der Therapie von diesen ganzen Erkrankungen. Also erstmal ganz, ganz wichtig, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Blasenentzündungen tun echt weh und bei der Katze auch, wirklich ganz, ganz dolle. Das heißt, in diesen akuten Schüben von einer Blasenentzündung, da braucht es wirklich Schmerzmittel, weil sonst ist es einfach total unfair, wenn die Katze mit dieser dollen Blasenentzündung weiter ohne Schmerzabdeckung rumlaufen muss. Da ist also wirklich wichtig, dass sie Schmerzmittel tierärztlich verordnet in der passenden Dosierung, ganz klar, nach der Untersuchung, dass man erstmal rausfindet, was ist eigentlich los, aber dass sie dann Schmerzmittel bekommt. Und dann geht die eigentliche Therapie los, wo die Fütterung ein ganz wichtiges Thema ist. Deswegen übergebe ich da direkt mal wieder an dich, Rebecca.
Genau, gerade bei den Harnsteinen und Harnkristallen ist die Fütterung essentieller Bestandteil in der Therapie. Manche von diesen Steinen können wir sogar auflösen durch eine Futterumstellung. Das ist vor allen Dingen bei den Struviten der Fall. Und in den anderen Fällen, wo das nicht möglich ist, geht es darum, zumindest eine Neubildung von Harnsteinen oder Harnkristallen so gut wie möglich zu verhindern. Und vom Prinzip her gibt es da ja drei Grundprinzipien in Bezug auf die Fütterung. Der erste Punkt, der unabhängig von der Art von Harnstein oder Harnkristall immer gilt, ist das System durchzuspülen. Das heißt, wir möchten gucken, dass möglichst viel Flüssigkeit aufgenommen wird, um eben das Ganze zu verdünnen, dass sich gar nicht so gut die Kristalle oder Harnsteine neu ausbilden können. Und eben, wenn es so kleine Fragmente sind wie die Kristalle, die können tatsächlich auch ausgepinkelt werden. Das heißt also, viel Flüssigkeit ist immer eine gute Idee bei diesen Patienten. Die Wasserzufuhr erhöhen kann man zum Beispiel, wenn man Flüssigkeit mit ins Futter gibt. Es geht gerade gut bei Nassfutter oder selbstgemachten Rationen. Wir können ganz unterschiedliche Trinkgefäße anbieten. Und ganz wichtig vor allen Dingen, und das ist eigentlich so ein Basic, dass wir die Wassernäpfe weit genug aufstellen, von den Futterstellen entfernt, damit die Katzen auch gerne rangehen mögen. Der zweite Punkt, da müssen wir dann schon wissen, um welche Art von Harnstein bzw. Harnkristall es sich dann handelt, ist quasi die Verminderung sozusagen der Ausgangssubstanzen, aus denen diese Kristalle ausfallen. Zum Beispiel so Struvitsteine oder Kristalle, die bestehen aus Magnesium, Phosphor und Ammonium, also einem Eiweißabbauprodukt. Und bei diesen Katzen guckt man, dass diese Nährstoffe, die müssen natürlich zugeführt werden, weil die wichtig und essentiell sind für die Katze. Aber man schaut, dass die nur in einer bestimmten Menge über das Futter aufgenommen werden. Wenn wir jetzt eine Katze haben, die keine Thematik hat mit Struvitsteinen, ist es nicht so schlimm, wenn die mehr Magnesium aufnimmt, als sie eigentlich benötigt in einem gewissen Rahmen. Hier müssen wir aber genau hinschauen, eben welche Nährstoffe sind je nach Steinart oder Kristallart relevant und diese dann ganz bewusst über das Futter dosieren. Und der dritte Punkt, was eine große Rolle spielt bei Harnkristallen oder Harnsteinen, ist die Einstellung eines entsprechenden pH-Werts. Wir haben schon alleine durch die Zutatenauswahl und Futterkonstellation einen Einfluss auf den pH-Wert, können aber auch bestimmte Ergänzungen zugeben, die den pH-Wert heben oder senken. Und auch hier ist es ganz wichtig zu wissen, um welche Harnkristalle oder Steine es sich handelt, weil die Struvite zum Beispiel, die lösen sich auf in einem sauren Milieu, wohingegen, wenn ich Calciumoxalate vermeiden möchte, ich eher einen basischen, also einen hohen pH-Wert einstellen muss in der Blase. Und ein Punkt sicherlich, warum so viele, wie soll ich sagen, psychische Patienten oder Patienten mit Verhaltensthemen Struvite bekommen, ist, dass auch Stress den pH-Wert in der Blase anhebt. Das heißt, der Stress schafft ein Milieu in der Blase, dass sich diese Struvite besser ausbilden können, als wenn die Katze entspannt wäre. Dann gibt es noch andere Ergänzungen, die gegeben werden können. Dazu gehören zum Beispiel die Glucosamine. Kennst du vielleicht von Gelenkspräparaten, weil die da auch eine Rolle spielen im Knorpel. Die Glucosamine haben aber auch eine blasenschützende Funktion und sind sicherlich bei jeder Art von Blasenpatient eine Ergänzung, über die man nachdenken darf. Sprechen wir über das Thema Ergänzung und Stress, landen wir wieder bei den typischen Dingen, die das Verhalten unterstützen, also sowas wie Tryptophan oder Alpha-Casozepin und natürlich auch alles im Zusammenhang mit Stress, was die Darmflora unterstützt, also Probiotika und Präbiotika. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du total gerne auch nochmal in die Folge mit den Darmkuren reinhören. Last but not least, ganz viele Blasenpatienten leiden unter Übergewicht. Das heißt, die Gewichtsreduktion bzw. das Erhalten eines idealen Gewichts steht auch immer mit auf den Punkten, was zu einer Therapie von Harnabsatzproblemen gehört. Und damit möchte ich sozusagen überleiten in das Thema Verhaltenstherapie und vor allem Katzenklo-Management. Das sollte in jedem Fall mit angeschaut werden und das ist dann wieder Denise' Expertise.
Genau, weil wenn wir uns überlegen, die Katze hat ja eh schon Schwierigkeiten beim Harnabsatz, weil Blasenentzündung und wir wollen ja eigentlich, dass die Blase möglichst gut durchgespült wird, dass da nicht länger der Urin drinstehen bleibt, als es eigentlich sollte, sondern dass die Katze, wenn sie das Gefühl hat, jetzt aufs Klo gehen zu müssen, das halt auch wirklich gut jederzeit machen kann. Das funktioniert halt nur, wenn sie auch wirklich ein bequem, gut, leicht zugängliches Katzenklo hat, beziehungsweise mindestens zwei davon. Und man muss ganz ehrlich leider sagen, die meisten Katzenklos, die im Handel zu finden sind, sind für Menschen designt, nicht für Katzen. Das heißt, sie sind klein, sie sind unauffällig, sie haben oft genug auch noch einen Deckel drauf und eine Katzenklappe vorne dran. Also nicht eine Katzenklappe, sondern so diese Klappen, ihr wisst, was ich meine. Hat wahrscheinlich jeder ein Bild davor vor Augen. Und das ist einfach nicht katzengerecht, sondern eine Katze möchte eigentlich oder braucht eigentlich ein Katzenklo, in das sie wirklich leicht einsteigen kann, aus dem aus den guten Rundumblick hat. Katzen sind ja Fluchttiere, also Jäger, aber ja auch Gejagte in der Natur. Das heißt, die muss auch, während sie auf dem Katzenklo ist, sehen, was um sie herum passieren kann. Und ja, es gibt so ein bisschen den Spruch, Katzen sind keine Höhlenscheißer. Das heißt, eine Katze geht nicht in eine Höhle, um dort drin Urin oder Kot abzusetzen, sondern auf eine freie Fläche, wo sie eben wirklich gut was sehen kann und nicht in dieses kleine Dixi-Klo-ähnliche Gebilde, in dem halt sich die ganzen Gerüche noch viel, viel mehr anstauen und sie sich im schlimmsten Fall noch den Kopf anhaut. Das heißt, schaut da bitte wirklich, dass die Katzenklos so groß sind, dass die Katze sich darin problemlos einmal im Kreis drehen kann, ohne irgendwo am Rand anzustoßen, dass die nach oben im besten Fall offen sind oder wenigstens so groß, dass sie sich nicht den Kopf anhauen kann und nicht irgendwie noch eine Klappe vor der Tür hat. Und dass sie da einfach einsteigen kann, indem sie einfach die Pfötchenstückchen hochhebt und nicht erst kompliziert in irgendein Hop-In-Klo klettern muss. Das ist also wirklich total wichtig, dass die Katze leicht und bequem in ihre Katzenklos reinkommt. Und da gibt es so die kleine Faustregel, dass man sagt, es sollte immer ein Katzenklo mehr als Katzen im Haushalt da sein, weil Katzen einfach nicht am gleichen Ort Urin und Kot absetzen wollen, sondern da schon ja, ein paar Schritte weitergehen dürfen. Und Klos, die direkt nebeneinander stehen, zählen als Katzensicht, aus Katzensicht als ein Klo. Das heißt, die sollten im besten Fall auch in unterschiedlichen Zimmern stehen. Das heißt, wenn ihr mehrere Katzen habt, dann schaut da bitte, dass eben ausreichend Klos zur Verfügung stehen, dass die groß sind, dass sie leicht zugänglich sind, dass da mindestens 10 cm tiefe Einstreu drin ist, dass die Katze auch gut buddeln kann, ohne beim Buddeln irgendwie unten auf dem Boden schon anzudetschen und dabei im schlimmsten Fall noch mit der Pfote wegzurutschen und dass die Streu sich angenehm an dem Pfötchen anfühlt. Also so diese Pelletstreus oder so ganz pieksige Streu, das macht einfach den meisten Katzen keinen Spaß, da drauf zu stehen. Und dann überlegen sie sich doch nochmal dreimal, ob sie jetzt wirklich aufs Klo gehen möchten oder nicht. Und irgendwelche Duftstoffe von wegen, das Katzenklo riecht jetzt nach Lavendel, Abenteuerduft for Man oder sonst irgendwas, bitte auch nicht. Sondern das Katzenklo bitte möglichst geruchsneutral, tief eingestreut, leicht zugänglich und ungestört, sodass die Katze da wirklich in aller Ruhe bequem auf ihr Luxusklo gehen kann. Das ist schon mal super, super wichtig in dem Bereich Blasenentzündung, Blasengesundheit allgemein und auch für die blasengesunden Katzen. Also dauerhaft nur so ein total unbequemes Klo zu haben, ist auch als Mensch nicht wirklich schön und das sollten auch unsere Katzen nicht aushalten müssen.
Darüber hinaus ist auch die insgesamte Schmerzabklärung total wichtig. Also bei ganz vielen Katzen, die eben so eine idiopathische Zystitis, also scheinbar idiopathische Zystitis oder auch Struwitzzystitiden haben, liegen auch noch weitere irgendwo anders im Körper vorliegende Schmerzursachen zugrunde. Das heißt, gerade sowas wie Zahnschmerzen, Gelenkschmerzen, auch alles andere, was an irgendeiner anderen Stelle im Körper wehtun kann, ist da ganz wichtig, dass man das abklärt und behandelt oder wenigstens ausschließen kann. Das heißt, bei so einer chronischen Blasenentzündungskatze würde ich immer wirklich auch einen Dentalröntgen dazu empfehlen, damit da einfach auch kleine Veränderungen an den Zähnen, die wirklich dolle wehtun können, auch wenn es von außen schick ausschaut, gefunden werden können. Und dann kommt es halt darauf an, ob die Katze noch irgendwelche anderen Symptome zeigt, was die allgemeine Blutuntersuchung, der Ultraschall und so weiter hergeben, wo man da eventuell noch ein bisschen weiter suchen darf. Darüber hinaus dürfen wir dann für die einzelne Katze noch gucken, was hat die denn für individuelle Stressfaktoren. Die können ja bei jeder Katze anders ausschauen. Also sei es jetzt Streitigkeiten im Mehrkatzenhaushalt mit den Katzen untereinander oder sie hat eine furchtbare Angst vorm Staubsauger, also eine furchtbar große Furcht vorm Staubsauger und muss da jeden Tag mit leben. Oder. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ursachen. Das heißt, da darf man individuell gucken, was stresst denn diese individuelle Katze und wie können wir ihr dabei helfen, dass diese Sachen für sie einfach nicht mehr stressig sind, indem man sie entweder vermeidet oder indem man der Katze beibringt, dass sie damit besser klarkommt. Und wir müssen natürlich gucken, dass die Katze all ihre Grundbedürfnisse auch wirklich decken kann und quasi so ihre Grundressourcen im Überfluss zur Verfügung stehen. Das heißt, Thema Katzenklo haben wir gerade schon gesagt, das ist wirklich absolut essentiell, aber auch, dass die Katze halt genug Kratzgelegenheiten zur Verfügung hat, dass sie Stellen hat, wo sie selber erlaubterweise kratzen kann und das auch wirklich korrekt machen kann. Das ist auch nochmal eine Sache, die für den Stressabbau wichtig ist. Dass sie sich bequem und gut an ausreichend vielen Stellen verstecken kann, dass sie bequeme Schlafplätze hat, dass sie Möglichkeiten hat, wo sie ein bisschen was von der Welt sieht, beobachten kann, eben normales Katzenverhalten zeigen kann. Dass sie jeden Tag die Möglichkeit zum Spielen bekommt. Das ist ja der direkte Ersatz fürs Jagdverhalten, also auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass Katzen das machen können. Dass sie ausreichend Sozialkontakt hat, entweder zu einer menschlichen Bezugsperson oder zu befreundeten anderen Katzen. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie die individuelle Katze eben lebt. Beziehungsweise nicht nur oder, sondern und oder. Also der Kontakt zum Mensch ist natürlich, auch wenn sie noch zusätzlich befreundete Katzen hat, trotzdem super wichtig. Und auch absolut essentiell zum Thema Grundbedürfnisse ist natürlich die Fütterung. Das heißt, dass das Futter auch wirklich sinnvoll eingesetzt wird und sie viele, viele kleine Portionen über den Tag verteilt bekommt, die sich auch erarbeiten darf. Zum Thema Activity Feeding hatten wir ja auch schon vor einer Weile eine gemeinsame Podcast-Folge gemacht, wo ihr gerne, super gerne nochmal reinhören dürft. Und noch ein bisschen ausführlicher gehen wir auf das Thema katzengerechte Fütterung und was da ja beachtet werden darf, wie das Ganze leicht umsetzbar ist, ja auch in unserem gemeinsamen Online-Kurs zur Katzenernährung ein. Den verlinken wir euch auch einfach nochmal in der Podcast-Folge. Ich habe es ja gerade schon gesagt, je nachdem, was eben die individuellen Stressfaktoren der Katze sind, dürfen wir daran trainieren. Katzen kann man ja trainieren. Das ist ja inzwischen allgemein bekannt, hoffe ich. Und Training, also Klickertraining, hat zum einen den großen Vorteil, dass wir die Katze damit beschäftigen können, was auch gerade bei den etwas stressanfälligeren Katzen, auch Langeweile ist Stress, einfach super wichtig ist. Und bei allem, was irgendwo ein Stressfaktor ist, den wir halt nicht wegzaubern können, weil halt nun mal Beispiel Staubsauger, der Staubsauger alle paar Tage nun mal an ist, da dürfen wir mit unseren Katzen einfach trainieren, um denen beizubringen. Das ist okay, das kannst du ignorieren, kannst stattdessen irgendwas anderes machen. Oder auch bei Streitigkeiten im Mehrkatzenhaushalt und so weiter können wir durch Training ganz, ganz viel erreichen. Also das ist wirklich eine Sache, die ich jeder Katze mit chronischen Blasenproblemen unbedingt mit an die Hand bzw. an die Pote geben würde, dass sie da durch Training, durch Unterstützung von ihren Menschen Hilfe bekommt.
Ganz wichtig ist nur, dass eher im Auge behaltet, was für Leckerlis werden verwendet, in welcher Menge, ob die zur Diät passen oder nicht. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ihr jetzt eine Katze habt, die einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur eine Stresszystitis hat. Die darf natürlich bei den Leckerlis nehmen, was sie gerne mag und was gut für sie funktioniert. Bei den Harnkristall- oder Harnsteinpatienten, da reicht manchmal schon ein kleines falsches Leckerli, um da wieder sich neue Steine oder Kristalle bilden zu lassen. Das heißt, das sollte auf jeden Fall einmal mit abgestimmt werden, was in diesem Fall die Katze fressen darf und was nicht.
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch öfter in den Beratungen sehe, dass gedacht wird, die Katze hätte eigentlich eine Futtermittelallergie, weil sie hin und wieder, wenn es ein neues Leckerli gab oder eine Futterumstellung gab, dann wieder anfängt, sich den Bauch aufzuschlecken. Und eigentlich ist es gar keine Allergie, sondern eigentlich hat sie durch die Futterumstellung dann wieder einen neuen Blasenschub. Also da bitte wirklich, wirklich immer die Blasengesundheit mit beachten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass leider die Blasenprobleme in der Regel chronischer Art sind. Das heißt, gerade auch, wenn es mal Episoden gab mit diesen Harnkristallen oder Harnsteinen, ist es ein Problem, was lebenslang gemanagt werden muss, beziehungsweise wo häufig dann lebenslange Nachkontrollen und bei Bedarf natürlich Therapie nötig ist. Es ist aber gut einstellbar und managbar, sollte nur den Katzenmenschen bewusst sein, dass das eben in der Regel nicht so eine einmalige Geschichte ist und dann für immer verschwunden.
Das heißt, wenn wir uns insgesamt das Thema Blasenentzündung bei der Katze angucken, ist es einfach ein ja schon relativ ausführliches Gesamtkonzept, einfach Ausernährung, Haltung, Stressthematiken, ordentlicher tierärztlicher Aufarbeitung mit der entsprechenden Diagnostik und aber eine Sache, wo man, wenn man einmal rausgefunden hat, was es ist und es entsprechend behandelt, das auch relativ gut langfristig einstellen kann und den Katzen damit auch wirklich enorm viel Lebensqualität schenken kann.
Und die Hausaufgabe, die wir dir für zu Hause mitgeben, ist, ab heute zu zählen, wie viele Pipi-Klumpen landen in deinem Katzenklo bei deinen Katzen pro Tag, damit du das immer gut im Auge behalten kannst, wie da bei euch die Lage ist zu Hause.